Alle anständigen Menschen finden die gemeine Ratte abstoßend. Sie ist der Vorbote von Krankheiten, sie ernährt sich von unseren Abfallhaufen und erschreckt unsere Kinder. Wie unermesslich schlimmer ist dann der üble Skaven? Auf seinen Hinterbeinen stehend, eine üble Parodie eines Menschen. Ratten, so groß wie ein Mensch und gesegnet mit dem niederträchtigsten Intellekt und den größten Gerissenheit. Sie sind die dunkle Seite unserer Seelen gekommen, um uns für unsere Sünden zu vernichten. Verfassung.
Lauschet oder anders gesagt Squeak Squeak. Willkommen bei der 6. Folge des Altdorfer Herolds. Ich bin Juckpelz Jeremy.
Ich bin Paul. Ich grüße heute aus dem schönen Köln.
Ja, und ich bin Schlitzer Stivo.
Wie ihr hört, haben wir wieder den lieben Stivo als Gast.
Huhu. Der gute Grabowski ist nämlich immer noch in Katai unterwegs und deswegen haben wir einfach Steven nochmal gefragt, ob er nochmal Lust hat. Und natürlich hat er Lust, denn warum sollte er auch nicht bei so einem großartigen Podcast mitmachen wollen? Und ihr merkt, ich habe relativ gute Laune, denn heute reden wir über das beste Volk im Warhammer Fantasy-Universum, die Skaven oder Skaven. Ich weiß nicht, wie ihr das aussprecht. Ich bin mir da noch uneins. Ich habe früher als Kind Skaven gesagt, dann wurde ich cool und habe Skaven gesagt und mittlerweile tendiere ich fast wieder mehr zu Skaven.
Ich würde sagen, ich tendiere manchmal auch dazu, Skaven zu sagen. Das ist so wie bei den Crude, wo Leute Krot sagen.
Ja, die heißen lustigerweise für mich Krot.
Ja, und ich, also eigentlich bin ich der Meinung, Leute, die Skaven oder Krot sagen, das sind so Captain Schlabberhose des Warhammer. Das sind so deutsche Neckbeards. So, die schlecht ihre Figuren anmalen, aber die unbedingt erzählen wollen, wie du sie anmalen solltest. Jeder weiß, wovon ich rede. Dazu sage ich noch mal kurz hier, um mich direkt unbeliebt zu machen, wer sich Warhammer leisten kann, kann sich auch eine Dusche leisten. Shoutouts gehen raus.
Ciao. Direkt mal wieder beliebt gemacht. Wieder die 50 Leute, die es hören, direkt wieder abgeschaltet. Jedenfalls, wir fangen ja immer mit dem Hobby-Progress an und letztes Mal ist da ja nicht so viel rumgekommen. Ich hoffe, diesmal ist das ein bisschen anders. Paul, wie sieht's bei dir aus mit dem Hobby-Progress?
Schenk's auch noch direkt bei mir an.
Ich sehe es. Dein Gesicht sagt, es ist sehr viel rumgekommen.
Ja, also ich muss gestehen, es ist wirklich ungefähr gar nichts passiert. Ich erzähle euch dafür aber, was ich stattdessen gemacht habe, fairerweise. Ich hatte einfach einen sehr intensiven Sommer. Ich musste hobbytechnisch mich viel vorbereiten für das BMK-Event vom BIN-Podcast und habe selbst das nur gerade mit Biegen und Brechen geschafft. Und ich habe schönen Urlaub gemacht und auch einen Umzug mitgemacht und so. Das hat einfach wahnsinnig viel Zeit gekostet. Aber da diese Folge ja erst am 20. rauskommt, ab nächster Woche werde ich ganz viel Hobbyzeit vielleicht haben. Und dann wird vielleicht was passiert sein. Also lasst euch einfach überraschen, aber ich verspreche nichts.
Es wird passiert worden sein wieder.
Ja, ja. Na, da haben wir es wieder.
Zurück in die Zukunft.
Steven, wie sieht's bei dir aus?
Ja.
Weiter mit den Chaoskriegern gemacht?
Natürlich nicht, weil Hogwarts Heresy ist irgendwie quer eingeschlagen bei uns. Und da bin ich gerade irgendwie mit eisernen Händen, Zwinker, am Werkeln.
Ich zitiere dazu Stivo vor ein paar Tagen. Ich möchte erstmal alle meine Projekte beenden, bevor ich mit der Horus Heresy anfange.
Und es ist so warm. Also basteln geht, aber malen halt nicht. Und ich muss primär malen bei Chaos im Moment.
Ja, Leute, sind wir doch ganz ehrlich. Wer im Hochsommer irgendwie großartig Hobby-Progress erwartet, weiß ich nicht.
Also ich habe für meine Verhältnisse großartig Hobby-Progress gemacht diesen Sommer.
Ah, Captain Schlabberhose.
Ja, wenn bei euch sonst nichts ist, würde ich zu meinem Hobby-Progress überleiten.
Bitte.
Der ist, gemessen an anderen Leuten, die ich im Internet sehe, auch wahnsinnig klein. Aber ich habe es zumindest geschafft, meine Einheit Sturmratten komplett fertig zu machen. Inklusive Bases und hier Move Trail und alles mit alle möglichen Streu von Krautcover bestrichen. Und ich habe aus der Skaventide-Box die drei Rattenoger zusammengebaut und dann tatsächlich auch am selben Tag und den darauffolgenden Tag zumindest Haut und Fell fertig bekommen. Und bis die Folge rauskommt, werde ich die, glaube ich, auch komplett fertig haben, weil die machen echt Spaß zu bemalen. Es macht echt mal wieder Bock, was Größeres als eine Clanratte oder eine Sturmratte zu bemalen, wo man sich auch so ein bisschen austoben kann an der Haut und man ein bisschen Highlights setzen kann und so.
Geil. Aber was mir dabei gerade einfällt, wolltest du mir nicht Movement Trace drucken?
Ja, ich muss noch für dich, beziehungsweise für, ich hatte ja gesagt, Grabowski und dich und für den guten Felix muss ich auch noch was drucken. Das Problem ist einfach, dass ich auch gerade nicht so viel Zeit habe und dass mein Resin fast alle ist. Jetzt muss ich erst mal gucken, für was es noch reicht, sonst muss ich mir Neues bestellen.
Ja, machen wir ein kleines GoFundMe hier über den Podcast Resin für Jeremy.
Ja, Resin. Das kommt dann hoffentlich auch, aber in so durchsichtigen Plastiktüten schon komplett ausgehärtet, einfach per Post in meinen Briefkasten.
Geil. Ja, aber es klingt doch wunderbar.
Es geht voran bei mir.
Ja, es sah auf jeden Fall super aus, was man gesehen hat, was du so blicken lassen hast. Ich war ja auch völlig begeistert von deiner durchbrechenden Wand-Improvisation, also den Zaun, den du da raufgebaut hast bei dem einen Ofen.
Ja, ich habe tatsächlich bei Fear King Bases, da habe ich gerade auch richtig Spaß, da mal irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen Diorama-mäßiges halt zu bauen, weil die Einheiten ja direkt nebeneinander stehen, nicht wie bei Rundbases, nur in der Nähe muss man das ja auch dann weiterführen. Der Zaun kann ja nicht einfach an der einen Base aufhören und an der anderen Base ist dann nichts mehr.
Ja.
Das macht mir gerade so ein bisschen Spaß, daran rumzufummeln und so. Ist jetzt nicht super geil profimäßig, aber versetzt mich auch so ein bisschen wieder in meine Kindheit zurück, als man einfach so mit Bases rumgebastelt hat und Pappe und Holz und alles. Macht schon Spaß.
Da ich ja auch so gar nicht wieder im Spiel drin bin, könnte man nicht auch alles auf eine große Base machen? Oder ist das scheiße?
Wie meinst du das jetzt?
Naja, nicht da 20 viereckige Bases nebeneinander, sondern einfach eine große Base in Form von 20, also in der Größe von 20.
Ja, ich glaube, das Problem ist, erstens kannst du keine getöteten Figuren von der Base nehmen und du müsstest dir halt dann auch merken, wer gestorben ist, weil die Base ja im Endeffekt auch kleiner wird, je viel weniger Figuren da drauf sind. Zum Beispiel bei Skaven hast du ja dann Gliederbonus, wo die immer, ich glaube, plus eins auf Moral bekommen für jedes Glied, was nach drei Gliedern noch anhängt. Und das müsste dir ja alles merken.
True.
Ich glaube, das Manövrieren ist dann auch...
Ja. Okay, dumme Idee. Apropos dumme Ideen. Bei Warhammer gibt es auch Leute, die dumme Ideen haben. Und von denen möchte ich euch einleitend erzählen, woher die Skaven eigentlich kommen. Um das nochmal kurz zu sagen, ne, Skaven sind Rattenmenschen oder ganz große Ratten, die auf zwei Beinen laufen und mehr oder weniger Klamotten tragen, mehr oder weniger reden und gewissen Technologiestand haben. Da geht Jeremy später noch mehr drauf ein. Es gibt drei Geschichten, woher Skaven kommen. Nichts davon ist so richtig bestätigt. Ich würde sagen, zwei davon sind eher Mythen. Und eine klingt wahr. Man muss dazu ja auch sagen, zumindest die meisten Menschen in der aktuellen Zeitrechnung auf der Welt verneinen die Existenz von Skaven. Also wenn du das erzählst, dann halten die dich halt für verrückt, weil es halt kaum Aufzeichnungen über die gibt oder Leute, die Zeuge von Skaven wurden, tot sind.
Ja, das ist ja auch einfach lächerlich zu behaupten, dass es mannsgroße Ratten gibt in einer Welt, in der Tiermenschen durch die Gegend rennen, was ja jeder für vollkommen normal hält.
Eben. Okay, ich fange einfach mal mit den Mythen an. Der erste Mythos ist die früheste Erwähnung der Skaven, die sozusagen noch existiert bei den Menschen. Die ist in dem Buch Lord Ulrich und die Entstehung der Welt. Das Buch ist im Tempel von Ulrich in Middenheim und behandelt, wie der Name schon sagt, die Entstehung der Welt auf eine religiöse Weise. Die Geschichte heißt Die Geschichte der großen Schlacht und die Entstehung der Skaven oder Skaven. Sehr einfallsreich auf jeden Fall. Zusammengefasst geht die Sage ungefähr so. Als die Menschheit noch jung war, herrschten die Götter der Menschen über die Welt. Über diese machen wir bestimmt nochmal eine extra Folge. Jedenfalls ist einer der Götter der Wintergott Ulrich. Und der hat im Sommer halt nichts zu tun. Deswegen ist der im Sommer immer gerne unterwegs gewesen, zusammen mit seinem Cousin Reynald oder Ranald, keine Ahnung. Eines Tages sind sie ganz weit oben in den Norden gelangt und haben dort einen Riss in der Luft entdeckt. Auf der anderen Seite des Risses konnten sie das Reich des Chaos sehen. Ulrich erkannte die Gefahr, hielt den Riss zu und schickte seinen Cousin los, die anderen Götter zu Hilfe zu holen. Doch sein Cousin hatte Angst und versteckte sich in den Wüsten des Südens. Und Ulrich, so gutgläubig wie der war, hat 1000 Jahre gewartet und hat dann gemerkt, oh, ich habe nicht mehr so viel Kraft in den Armen, nach 1000 Jahren Riss zu halten. Und ich glaube, der kommt auch nicht mehr wieder. Und dann hat er halt losgelassen und ist nach Hause gegangen, um halt seine Familie, die anderen Götter zu warnen. Die glaubten dem anfangs eigentlich nicht, aber er konnte sie dann überzeugen und zog mit ihnen in die Schlacht und wurde auch als Kriegsherr ernannt. Die Schlacht selbst gegen die dann aus dem Riss gebrochenen Horden des Chaos dauerte selbst 1000 Jahre. Und war so gewaltig, dass die Erde erbebte und unter anderem Norskar, die Region, entstand und auch durch einen Riss in der Erde der Fluss Reik. Schließlich gewannen die Götter die Schlacht und zogen sich dann zurück, um Verluste und Verwundete, um sich um die zu kümmern. Dabei ließen sie doch die Leichen der Dämonen und Überreste der Chaosgötter auf dem Schlachtfeld zurück. Und wie man das so kennt, nach jeder Schlacht kamen auch diesmal die Ratten. Und sie labten sich zu Millionen an den Leichen. Sie zogen die Kräfte des Chaos in sich auf und wurden immer größer und zu Karikaturen der Menschen. Auch hatten einige Dämonen die Schlacht verwundet überlebt und flohen in die Wälder. Diese wurden dann zu Tiermenschen. Ulrich kehrte zum Schlachtfeld zurück und sah dies alles, konnte das aber nicht mehr richtig verhindern. Er verbrannte das Feld und ließ es dann von einem anderen Gott mit Wasser fluten. Und so entstand das Meer des Chaos. Doch er konnte die Dinge nicht ungeschehen machen. Deshalb wandte er sich dann an die Menschen und lehrte ihnen, wie man Eisen gewinnen konnte und daraus Waffen und Rüstung herstellte. Und weiter, ich zitiere aus der Sage, Ulrich lehrte die Menschen und gab ihnen Mut und die Menschen erkannten ihn als ihren Führer an. Er versprach ihnen, bis zum Tod für sie zu kämpfen, solange sie sich nicht dem Chaos hingeben würden. Auch verlangte er von ihnen, dass sie nie zögern dürften, die Tiermenschen oder Rattenmenschen zu bekämpfen. Auch sollten all die vom Chaos berührt werden, durch reinigendes Feuer erlöst werden. Ja, das ist sozusagen der Menschenmythos über die Entstehung der Skaven. Ich würde jetzt mal sagen, hier wurde diese große Katastrophe, die große erste Schlacht gegen das Chaos sozusagen so ein bisschen verarbeitet. Wäre jetzt so meine Vermutung. Der zweite Mythos ist ganz kurz. Das ist der Mythos der Zwerge. Den breche ich ganz kurz runter. Der Mythos besagt, dass ein Cousin einer der Zwergengötter weder Stein noch Metall bearbeiten konnte und zudem bösartig und tückisch war, weshalb er verstoßen wurde. Da er Metall und Stein nicht formen konnte, formte er sich selbst und wurde etwas völlig Neues, und zwar der Urvater aller Skaven. Also vielleicht die gehörnte Ratte? Man weiß es nicht.
Moment, es war ein Zwergengott, der Cousin auch?
Ja.
Oder nur ein Zwerg? Ah, okay.
Nee, das war...
Es wäre ganz schön frech anzunehmen, dass die gehörnte Ratte aus einem kleinen Zwergenklumpen entstanden ist.
Nee, das war Gasul, der Cousin von Grimnir, wenn ihr es ganz genau wissen wollt.
Naja.
Und das soll so ein bisschen erklären, warum die Zwerge so doll die Skaven hassen. Wenn ich jetzt gleich die, ja, wissenschaftlichste, in Anführungszeichen, Erklärung für die Entstehung der Skaven erzähle, dann kann man sich vielleicht überlegen, ob es da noch Zusammenhänge gibt zu den Mythen, die ich gerade erzählt habe. Und zwar ist diese Entstehungsgeschichte ganz eng mit dem Land Tilea verbunden. Und zwar gab es im Tilea 2000 Jahre vorm imperialen Kalender die große Stadt Tylos. 50 Jahre später kamen die Zwerge und bauten darunter ihre Stadt Kaisar. Laut manchen Mythen soll die Stadt bzw. beide Städte bereits vor den Menschen und Zwergen erbaut worden sein und diese sich in ihr nur angesiedelt haben, das weiß man nicht genau. Tylos war eine reiche Handelsstadt im Süden Tileas, dort, wo die heutigen Zombiesümpfe liegen. Sie hatte ein subtropisches Klima und war von fruchtbarem Ackerland umgeben. Die Bauern des Umlandes sind vermutlich die Vorfahren der heutigen Tileaner. Als die Stadt auf dem Höhepunkt ihrer Macht, ihres Reichtums war, wollten die Einwohner einen großen Turm bauen, um ihrem Gott zu huldigen oder, wie manche Quellen sagen, die Städte der Elfen zu übertrumpfen. Doch sie schafften es irgendwie nie, diesen Turm fertigzustellen. Da tauchte eines Tages ein alter Mann in Kutte auf und bot an, den Turm fertigzustellen. Er wollte dafür nur selber etwas Eigenes mit in den Turm einbauen dürfen. Und die Bewohner willigten ein und bereits um Mitternacht war der Turm fertiggestellt. Wie genau und warum, weiß man irgendwie eigentlich gar nicht. Und an seiner Spitze hing eine gehörnte Glocke. Der Mann war verschwunden und die Glocke schlug um Mitternacht 13 Mal. Und es zogen schwere Unwetter auf. Beim 13. Glockenschlag erschien der Mond Morslieb und der Himmel war von Blitzen erhellt. Seuchen brachen aus und Warpsteinmeteoriten regneten herab. Am nächsten Morgen, als die Menschen, die in ihre Häuser geflüchtet waren, zurückkehrten, fanden sie ihre Stadt in Dunkelheit gehüllt, während schwarzer Regen fiel. Wochenlang ertönte die Glocke weiterhin, immer um Mitternacht, genau 13 Mal. Die fruchtbaren Felder um Tylos verwandelten sich in sumpfiges, mit Warpstein verseuchtes Land und Hungersnöte brachen aus, da die Ernten auf den überfluteten Feldern verfaulten. Die verzweifelten Menschen baten die Zwerge, sie in ihre unterirdische Stadt aufzunehmen. Und als da keine Antwort kam, brachen sie die Tore auf und fanden die Zwerge tot, ihre Leichen von Ratten zerfressen. Diese Ratten töteten auch die Menschen und durch die Warpstein-Meteoriten mutiert verwandelten sich die Ratten in Skaven, die schließlich die Herrschaft über die verwüstete Stadt übernahmen. Um Tylos entwickelten sich dann langsam die Zombiesümpfe und die Stadt versank im Morast. Außerdem untergruben die Skaven die gesamte Stadt mit ihren Tunnelbehausungen. Und heute ist die Stadt die Hauptstadt der Skaven und trägt den Namen Skavenblight. Und somit ist die Geschichte dieser Stadt auch gleichzeitig die Geschichte der Entstehung der Skaven. Und man sieht hier ja ganz klar die Verweise auf die biblische Erzählung des Turms zu Babel. Ne? Wenn man zu sehr nach den Göttern greift.
Ja, ja.
Übrigens super spannende historische Geschichte, auch ziemlich eng mit so Antisemitismus verknüpft, aber da könnt ihr euch mal privat mit auseinandersetzen. Um bei unserer Warhammer-Welt zu bleiben, es gibt halt die Vermutung, dass dieser ausgestoßene Zwergengott-Cousin der Mann in der Kutte war oder die gehörnte Ratte oder beides.
Aber wer der ausgestoßene Zwergencousin? Ich meine, der war doch... wurde doch verstoßen, weil er so bösartig war und weil er eben nicht gut bauen konnte. Und dann baut er den Turm an einem Tag.
Ja, du, ich habe den Mythos nicht gemacht.
Ich habe auch zu der ersten Geschichte, ich find's immer faszinierend, wie mit so Zeiträumen umgegangen wird. Dass 1000 Jahre einerseits eine Zeit sind, in der, na, wie hieß er noch, der Gott?
Ulrich.
Diesen Riss zuhält und 1000 Jahre gerade genug sind, dass er sich denkt, ich glaube, der kommt nicht wieder. Und gleichzeitig sind 1000 Jahre aber eine epische Schlacht, die 1000 Jahre ging.
Ja.
Ist halt im Endeffekt, ja, gut. So lange, wenn man das auf unsere Welt übertragen würde, weiß ich nicht, würde einen Wassereimer hochhalten und nach 10 Minuten würde ich mich auch denken, okay, der wird ganz schön schwer, kommt er vielleicht nochmal wieder und danach wird man sagen, und danach ist eine epische Prügelei entstanden, 10 Minuten lang.
Ja gut, also ich meine, ich glaube, zum einen, wenn so ein Gott unsterblich ist, dann sind 1000 Jahre ja nicht lang für den.
Ja, das meine ich ja.
Aber, also ich meine, wenn der Kraft in den Armen für 1000 Jahre hat, dann ist es ja auch vergleichbar mit seiner Schlacht, die 1000 Jahre geht. Also ich würde das gar nicht gegeneinander setzen.
Ja, vielleicht. Ich finde es aber auch ein bisschen komisch, dass er halt 1000 Jahre diesen Riss zuhält, in der Hoffnung, dass halt sein, war sein Bruder oder auch sein Cousin?
Cousin.
Dass er halt Hilfe holt, nur um dann festzustellen, dass der Cousin nicht wiederkommt und dann selber Hilfe holt und die Schlacht halt schlägt.
Ja, bei der Geschichte habe ich mich irgendwie ein bisschen erinnert gefühlt an so nordische Sagen mit Odin und Loki und so. Aber davon habe ich zu wenig Ahnung, um da jetzt eine Referenz zu ziehen.
Ja, aber Ulrich ist doch auch der Gott der nördlicheren, also der ist doch im Imperium neben Sigmar.
Das ist von Kislev, glaube ich, der Hauptgott.
Ja. Ja. Und sein Cousin, der ist halt der Gott der Täuschung oder so. Und das hat ja schon Ähnlichkeiten zu Loki, ja, der ja so... Ne?
Der Captain America austrickst.
Und ich bin der Meinung, da gibt's auch irgendeine Geschichte, wo irgendjemand 100 oder 1000 Jahre irgendwas macht und, ne, also.
Ja, ich meine, die haben sich ja offensichtlich bei mehreren Sachen, jetzt nicht nur bei den Geschichten, sondern so allgemein aus allen möglichen Mythen bedient.
Voll.
Ich finde das aber auch okay, also.
Total.
Besser schlecht kopiert als, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht.
Ja.
Und es passt ja auch. Ich meine, die Welt ist ja auch ein Abbild unserer Welt in einer gewissen Art und Weise, zumindest von der Geografie her und so.
Ja, und ich muss auch sagen, diese Geschichten der Skaven finde ich richtig spannend. Ich glaube, das finde ich wirklich einen der coolsten Lore-Teile von Warhammer Fantasy insgesamt. Also die ganze Geschichte mit dieser Stadt und diesem Mann, der da auftaucht und den Turm baut und so, finde ich mega cool.
Ja.
Und dafür mag ich die Skaven echt richtig gerne. Also.
Ja, das ist auch tatsächlich hier, ich glaube, das heißt ja The Doom That Came to Khazar.
Mhm.
Habe ich auch so ziemlich als erstes gelesen, als ich das erste Skaven-Armee-Buch hatte, und fand ich auch mega geil, weil das auch so eine geile Atmosphäre aufbaut, mit denen, dass die Ratten immer größer werden und anfangen, die Schwachen wegzuziehen, und die Menschen dann eben so verzweifelt sind und bei den Zwergen die Türen da einrammen, nur um festzustellen, dass die lange schon selber getötet wurden.
Ja.
Das ist schon, setzt eine gute Stimmung. Hey. Ist auch so ein bisschen entgegen diesem Skaven, sind so Cartoon-Schurken.
Ja, total.
Ja, das finde ich eh cool, dass bei den Skaven, du hast halt einmal irgendwie, die sind am Tage, sage ich mal, sind sie irgendwie immer mal so lustig, cartoonisch, aber gleichzeitig sind sie auch immer richtig voll der gute so Horror-Aspekt, Monster im Schatten mäßig irgendwie. Also das wird immer richtig gut rübergebracht, finde ich. Und ich finde auch lustig, dass Skaven das größere Horrormonster, sage ich mal, weiter sind, als literally die echten Horrormonster im Chaos.
Ja.
So, ja gut, das sind halt Dämonen, und dann so, oh nein, pass auf, Rattenmenschen.
Wobei es da auch über Dämonen auch echt gute Geschichten gibt. Da wollte ich bei der letzten Folge kurz drauf eingehen, dass ich mal so ein Lore-Snippet gelesen habe in irgendeinem Chaos-Armee-Buch, wo dann auch ein Augenzeuge zwei Horrors beobachtet, die mit den Eingeweiden ihrer Opfer spielen, als wären sie Kinder, die mit einem Ball spielen und sowas. Ich glaube es auch immer, also ich habe das Gefühl, heutzutage ist das halt viel, dass die Völker so auf witzige Aspekte teilweise auch runtergebrochen werden. Und früher war das halt eher so der Look, wenn man sich die Figuren angeguckt hat, war immer total grell und bunt, aber der Lore dahinter war dann irgendwie doch irgendwie düsterer als heute. Aber vielleicht ist das auch nur aus Teil.
Ja. Nee, ich glaube, da hast du schon recht. Also GW setzt ja auch immer mehr auf Kinder als Kunden.
Ja, aber ne? Ich glaube, es ist auch, dass wir als Eingesessene, sag ich mal, auch irgendwie schon ziemlich abgestumpft sind in manchen Hinsichten.
Ja, du als Gamer hier vielleicht.
Nee, also so, wenn man sich halt die ganze Zeit mit der Lore, die ja eigentlich immer krass und brutal ist von Warhammer, beschäftigt, also für so einen Neuling ist das, glaube ich, alles nochmal ein bisschen krasser.
Ja, das stimmt wohl.
Also ich kann für mich nur sagen, ich mag so Geschichten jetzt zum Beispiel über die Skaven, wo dann auch gar nicht, also das ist ja im Tabletop, das ist ja alles so runtergebrochen und man weiß genau, was ist. Das ist eine Clanratte, das ist eine Sturmratte, das ist ein Rattenoger. Und wenn dann in den Geschichten eher so davon geredet wird, keine Ahnung, da kommt ein Berg aus Muskeln und Fleisch, der einen zerfetzen will, und es wird nicht gesagt, oh, da kommt ein Rattenoger, sowas mag ich immer lieber. Also dieses, deswegen mag ich ja auch Lovecraft, einfach dieses Angst vor dem Unbekannten, und man muss viel mit seinem eigenen Kopf ausfüllen.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, klar.
Und um jetzt einmal den Bogen zu spannen, was denkt ihr denn, wer war dieser Mann, der den Turm gebaut hat?
Steven, was denkst du?
Ich bin mir nicht sicher. Gehörnte Glocke könnte ja auch irgendwie so wieder Chaos-Gott-Nörgel-mäßig was sein. Dass die da wieder ihre Finger im Spiel hatten. Oder es war halt wirklich echt von den anderen beiden Geschichten, die gehörnte Ratte oder der Zwergenjunge, hätte ich fast gesagt. Der Verstoßene.
Aber bei Chaosgöttern würde ich mich halt fragen, würden die sozusagen einer neuen Entität erlauben, Macht zu gewinnen, wenn sie eh schon im Konkurrenzkampf alle zueinander stehen?
Ja.
Also für mich war es immer klar, das war im Endeffekt ein Avatar der gehörnten Ratte. Also einfach die gehörnte Ratte in Form eines Menschen, die da halt angekommen ist. Aber tatsächlich fand ich die Verbindung mit den Zwergenmythen dann jetzt wieder interessant, dass das halt so der verstoßene Göttercousin von den Zwergen ist, der dann da hinkommt und
ja, weil die gehörnte Ratte muss ja auch erstmal existieren, sage ich mal so, ne? Also so wie ich das immer von den Chaosgöttern oder den Warhammer-Göttern kenne, musst du ja irgendwen haben, der an die glaubt, aber wenn es noch gar keine Skaven gibt, wer soll denn an die gehörnte Ratte glauben, so?
Also vielleicht können wir auch die Mythen zusammenbringen und das sozusagen bei der großen Katastrophe, so halt, nee, wie heißt das? Naja, diese große Schlacht gegen das Chaos. Ja, dass halt vielleicht wirklich da Ratten halt über Schlachtfeld sind und sich da irgendwie mit dem Chaos infiziert haben und daraus die gehörnte Ratte entstanden ist.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ich meine, in einer Geschichte, wo eh gefühlt um jede Ecke ein Gott ist, da kann dann wahrscheinlich sich auch eine Ratte an irgendeinem mächtigen Dämon laben und dann halt zu einer Rattengottheit aufsteigen.
So rum macht es auch wieder Sinn, ja. Oder es ist halt einer von diesen kleineren Chaosgöttern oder so gewesen, was er dann die gehörnte Ratte wäre.
Was ich dabei gerade noch gedacht habe, wenn der Mensch Herold der gehörnten Ratte war, es wäre doch voll geil, wenn es Menschen gibt, die auch die gehörnte Ratte anbeten.
Da sage ich später noch was zu, denn die gibt es tatsächlich.
Ich habe jetzt schon Ideen für ein Warband, was man bauen könnte. Ich habe zuerst gesagt, niemand klaut mir die Idee. Jetzt offiziell auf Spotify.
Ich komme noch dazu. Also ich würde mal sagen, 99,9% der Lebewesen, die gehörnte Ratte anbeten, sind beziehungsweise Skaven.
Ja, einfach nur, weil es so viele sind.
Ja, aber es gibt eben auch menschliche tatsächlich.
Also, vielleicht erzählst du uns da jetzt einfach ein bisschen was von. Ich bin nämlich soweit fertig.
Ja, dann würde ich einfach mal übergehen zu der Gesellschaft der Skaven. Und wenn man sich Skaven so anguckt und versucht, die runterzubrechen, dann basieren die so ziemlich auf 4 Punkten. Das ist einmal mehr oder weniger kontrolliertes Chaos. Zweitens ist es die Konkurrenz zueinander und die Paranoia voreinander. Drittens ist es Warpstein und mit Warpstein einhergehend dieses Erhabenheitsgefühl, das jeder Skaven hat, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, ist vollkommen egal. Und eben der Glaube an die gehörnte Ratte. Dieses mehr oder weniger kontrollierte Chaos, das sieht man allein schon an Skavenstädten. Die sind teilweise überirdisch, teilweise unterirdisch. Also das kann auch ineinander übergehen. Und das sind vollkommen überbevölkerte Albträume, in denen niemand leben will. Komplette Ruinen, die sich durch die gesamte Welt ziehen, außer Ulthuan, weil Ulthuan, ich weiß nicht mehr wie genau, aber es wird durch irgendeine Art Macht beschützt, dass die Skaven da nicht hinkommen, beziehungsweise es nicht untertunneln können.
Zukunfts-Jeremy hier, Ulthuan treibt im Endeffekt auf der Oberfläche des Meeres und hat keine Verbindung zu der Erde, weswegen die Skaven es auch nicht untertunneln können. The more you know.
Und von den größten Städten, wie Paul ja schon gesagt hat, ist Skavenblight eben die Hauptstadt der Skaven, die in den Zombie-Sümpfen in der Nähe von Tilea ist. Dann gibt es zum Beispiel noch die Höllengrube, das ist die Hauptfestung des Züchterclans. Die ist im Land der Trolle, das ist relativ nördlich von Kislev. Und zusätzlich zu diesen riesigen Städten, die an eigenen Standpunkten stehen, gibt es noch Unterstädte. Und da gibt es so einfallsreiche Namen für die Unterstädte wie Unteraltdorf. Das ist eine Stadt Unteraltdorf. Unter Karak-Azgal. Das ist eine Unterstadt unter Karak-Azgal. Also wie schon gesagt, man will da nicht leben. Das sind halt komplette Ruinen. Die stürzen auch gerne mal teilweise ein. Und diese komplette Überbevölkerung, die in diesen Städten herrscht, also sind wirklich viel zu viele Skaven, die in einer Stadt leben. Die reguliert sich halt immer mal wieder, entweder durch einen Krieg, einen Bürgerkrieg, eine Seuche oder eben dadurch, dass die Nahrungsknappheit, die eh immer schon so in so Städten herrscht, so überhand nimmt, dass sie übereinander herfallen und sich gegenseitig auffressen. Das Einzige, was halt so ein bisschen Ordnung in diese Städte bringt, ist halt das Recht der Stärkeren, worauf halt viel der Skaven-Gesellschaft auch beruht. Zu Konkurrenz und Paranoia bei den Skaven ist halt zu sagen, ein Skaven ist sich immer selbst der Nächste. Wenn die geboren werden, dann werden die relativ schnell sich selbst überlassen und dann ist das ein immerwährender Überlebens- und Konkurrenzkampf, wo jeder seinen Rang verbessern will oder zumindest seinen Rang behalten will und Skaven, die unter seinem Rang sind, komplett zu drangsalieren. Und man steigt im Rang bei Skaven eben auch meistens dadurch auf, dass der Ranghöhere einen Unfall in Anführungsstrichen hat oder man ihn einfach umbringt. Also das ist auch eine Sache, die wird da auch gefördert. Also das ist nicht, dass du da jemanden umbringst und dann kommt die Polizei und nimmt dich fest, sondern du bringst da jemanden um, der Rang höher ist als du und dann wird gesagt, alles klar, dann hast du jetzt den Rang.
Selber schuld.
Ja, wer sich halt umbringen lässt, der sollte halt vielleicht nicht in so einem hohen Rang sein. Das ist im Endeffekt so die Devise. Das Dritte, was halt diese Gesellschaft am Laufen hält, ist halt Warpstein. Alle Skaven wollen Warpstein. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Warpstein ist ja diese grün leuchtende Substanz, die wahnsinnig viel Energie enthält und auch Mutationen bis zum Gehtnichtmehr hervorruft. Und Skaven sind riesige Warpstein-Fans. Die nutzen das zum Beispiel als Droge. Dadurch fühlen sie sich halt besser und stärker und entwickeln dieses wahnsinnige Ego, wo jeder 1,20 Meter Skaven, der Warpstein schnupft, plötzlich denkt, er wäre 3 Meter groß und könnte jeden umhauen.
Solche Leute kenne ich auch in echt.
Ja, da muss man auch nur mal nach Berlin, da laufen ziemlich viele Skaven um. Warpstein wird auch noch zu Münzen geprägt, die werden dann als Zahlungsmittel genutzt. Der wird als Rohstoff für Waffen und Maschinen genutzt, also zum Beispiel Clan Skrüre, über den wir gleich noch sprechen, benutzt Warpstein, um seine Waffen herzustellen, oder Clan Eschin stellt daraus Gifte her, mit denen dann Waffen bestrichen werden. Und Warpstein hat halt auch einen kanalisierenden Aspekt für Zauber. Das heißt, Zauberer bzw. Kleriker der Skaven schnupfen auch Warpstein, um ihre Fähigkeiten für den Moment zu erhöhen. Was halt auch immer ein gewisses Risiko birgt, weil es ist bei Warpstein halt wie mit allem anderen, die Menge macht das Gift. Wenn die zu viel nehmen, dann kann halt auch richtig viel schief gehen. Dann explodieren die plötzlich, während sie versuchen zu zaubern oder mutieren.
Wenn einer zu viele Smileys nimmt, hat er auch nicht viel zu lachen.
Ja, so ist das halt.
2 noch. Haben wir sie schon genommen?
Also es ist halt auch immer beschrieben, dass wenn zum Beispiel Tankul, ja einer der berühmtesten grauen Propheten der Skaven, nimmt, bevor er zaubern will, auch immer so ein bisschen, entweder zerbeißt der Warpstein oder er schnieft es halt tatsächlich.
Oh, das ist, da gibt's auch ein Buch über den, ne?
Ja, da gibt's mehr.
Weil da habe ich, bei Eschen habe ich da ganz viel drüber gelesen und so. Das war echt mega interessant.
Ja, der ist ja der Erzfeind von Felix und Gotrek aus der Bücherreihe. Ich glaube, das ist so ziemlich die bekannteste Fantasy-Bücherreihe, mit der viele Leute auch eingestiegen sind. Und da wird halt immer beschrieben, wenn er halt Warpstein zu sich nimmt, wie dann plötzlich seine Finger anfangen zu kribbeln und so kleine Blitze zwischen den Fingerspitzen hin und her schießen und er dann halt auch merkt, was für eine Woge der Macht durch ihn strömt, aber er halt auch gucken muss, dass er die richtig kanalisiert und dass die nicht einfach aus ihm raus explodiert und ihn damit komplett mit zerfetzt. Die Sprache der Skaven, die haben tatsächlich eine eigene Sprache, ist Quiekisch. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie durch sehr viel Gezische und Geknurre entsteht. Und Skaven vermeiden auch lange Sätze, weil das als Schwäche gilt, warum auch immer. Wahrscheinlich aber, weil es super hektisch gesprochen wird. Das liegt wahrscheinlich auch an deren Metabolismus. Skaven haben wahnsinnig schnell Metabolismus und die sind auch wahnsinnig nervös die ganze Zeit. Deswegen versuchen die immer möglichst knappe, kurze Sätze als Anweisungen rauszubrüllen.
Ich glaube einfach auch, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht so groß ist bei denen.
Ja. Im Endeffekt muss man ja sagen, durch dieses Warpstein-Schnupfen, das ist halt 1:1 eine Koks-Allegorie. Ne? Also,
ja,
voll.
Und die sind dann halt vollkommen druff und schreien nur noch ihre Untergebenen an, denken, sie wären die Allergeilsten. Und wenn dann trotzdem irgendwas nicht funktioniert, dann sind es halt immer die Untergebenen schuld. Das ist halt wie jeder Unternehmer in jeder Firma, der kokst. Um Sachen zu betonen in Sätzen, wenn denen wirklich was wichtig ist, werden oft verschiedene Wörter genutzt, die aber die gleiche Bedeutung haben. Zum Beispiel renn, flieh oder töte, schlachte. Mhm. Weil eben auch alles so hektisch ist und die halt auch relativ kurze Sätze immer benutzen, kommunizieren die halt auch viel mit Gerüchen. Die haben halt alle eine Drüse, durch die sie Düfte abgeben können. Und in super vielen Geschichten liest man super oft, dass der Duft der Furcht von ihnen abgesondert wird. Wenn sie Angst haben, dann fangen die halt nicht an zu heulen oder so, sondern dann müssen die sich kontrollieren, dass ihre Drüse nicht unkontrolliert den Duft der Furcht ablässt. Außerdem benutzen die halt noch ihren Schwanz zum Kommunizieren. Das ist zum Beispiel, wenn der Schwanz hart ist, dann sind die zum Beispiel angespannt. Die Skaven unterscheiden sich in ihrer Gesellschaft noch durch 3 Sachen. Das sind einmal die Fellfarben, das sind die Kasten, denen sie zugehören, und das sind die Clans, denen sie angehören. Die meisten Skaven haben eine Art von braunem Fell. Die werden meist auch nicht mehr als ein Sklave, ein Arbeiter oder eine Clanratte. Dann gibt es Skaven, die schwarzes Fell haben. Und schwarzes Fell gilt als richtiger Killer, als richtige Tötungsmaschine. Und die werden zu Sturmratten ausgebildet. Dann gibt es noch Albino-Skaven. Die werden als von der gehörnten Ratte Auserwählte angesehen. Die werden dann auch zu Sturmratten ausgebildet, aber da nochmal eine Eliteeinheit, und zwar die Albino-Wachen, und die beschützen den Rat der 13. Da kommen wir später noch zu. Und dann gibt es eben noch die grauen Propheten, das sind halt Ratten mit grauem Fell. Das sind die Kleriker der gehörnten Ratte und die Propheten, die das Wort von ihr verbreiten. die Kasten der Skaven, da gibt's eben die Sklaven. Sobald jemand Schwäche zeigt, wird er meistens versklavt, wenn er nicht umgebracht wird. Die meisten Sklaven in der Gesellschaft der Skaven sind auch selber Skaven. Es gibt aber auch von im Endeffekt jedem Volk Sklaven in der Skaven-Gesellschaft. Auf Raubzügen werden die eingesackt und dann fristen die ein sehr schmerzerfülltes kurzes Leben in Minen oder als Versuchsobjekt für irgendwelche Experimente, oder die werden einfach in Schlachten als Kanonenfutter noch vor die Clanratten gestellt und einfach auf den Feind gehetzt, damit der Rest der Armee da relativ unbeschadet durchkommt. Dann gibt es die Arbeiter, die sind auch nur wenig besser als Sklaven, aber die haben zumindest einen höheren Sinn. Also die bauen halt einfach in Anführungsstrichen Gebäude der Skaven, halten die Städte so ein bisschen in Schuss. Und dann gibt es den Großteil der Gesellschaft, der besteht aus Clanratten. Die sind weder sonderlich stark oder mutig, aber in Massen sind die halt gefährlich, weil die sich da dann eben stark fühlen. Und Clanratten, Skaven im Allgemeinen, sind ja berühmt für ihre Feigheit, aber man sollte Skaven tatsächlich nicht in die Ecke drängen, weil wenn die keinen Platz mehr haben zum Fliehen, dann verfallen die tatsächlich in so eine Art Raserei. Die nächsthöhere Kaste sind dann eben die Sturmratten, das sind die Elitekämpfer, die sind halt auch groß und muskulös, die sind für Skaven-Verhältnisse relativ mutig und die werden halt gut trainiert und ausgerüstet, die bekommen halt vernünftige Waffen, meistens große Hellebarden. Clanratten zum Beispiel müssen sich im Endeffekt ihre Waffen selber bauen oder selber zusammenklauben vom Schlachtfeld. Und die höchsten, so der in Anführungsstrichen Kriegerkaste, sind dann eben die Kriegsherren. Das sind eben die stärksten, klügsten, rücksichtslosen Skaven, die sich einfach in der Hierarchie nach oben gearbeitet haben. Was dann noch so ein bisschen rausfällt, also so ein bisschen daneben steht, aber trotzdem so ziemlich das Höchste ist in der Gesellschaft, sind eben die grauen Propheten. Das sind gehörnte Ratten, also nicht wie der Gott, sondern es sind einfach Ratten mit Hörnern. Das sind halt auch mächtige Magier und die beraten oft verschiedene Clans, verkünden das Wort der gehörnten Ratte. So ein bisschen agieren die auch wie die Inquisition jetzt im Imperium. Die markieren zum Beispiel Ketzer. Eigentlich gibt es keine Ketzer unter den Skaven. Eigentlich sind die alle der gehörnten Ratte treu, aber wenn es einen Vorteil verschafft, kann man jemanden halt als Ketzer brandmarken und dann wird er halt umgebracht. Und die fädeln halt auch super oft so politische Intrigen ein, bringen dann einen Clan dazu, einen Krieg gegen den anderen Clan zu führen, sowas. Und da ich jetzt gerade von Clans geredet habe, das sind eben lokale Zusammenschlüsse von Skaven. Die meisten von denen sind Kriegerclans und viele von diesen Clans haben halt Spezialisierungen, je nachdem, wo sie herkommen oder in welche Richtung sie sich im Kampf entwickelt haben. Da gibt es zum Beispiel den Schwarzfell-Clan. Der heißt schon Schwarzfeld-Clan, also hat er viele Skaven mit schwarzem Fell, aka viele Sturmratten, also ziemliche Elite-Armee, aber auch ein ziemlich reicher Clan, weil er eben viele Sturmratten an andere Clans verkauft. Oder Clan Vulkan, die legen eben gerne Brände. Die meisten Clans sind aber auch, wie die gesamte Skaven-Gesellschaft, komplett korrupt. Und das wird aber auch komplett respektiert. Das ist halt so der Way of Life der Skaven-Gesellschaft. Wenn man halt vorankommen will, dann muss man halt auch mal seinem Vorgesetzten die Kehle durchschneiden. Es gibt halt 4 bzw. 5 große Clans. Das sind eben Clans Grüre, der Seuchenclan, Clan Eschin, der Züchterclan und Clan Mors. Da ist halt immer das Problem, dass ich viel über Armeebücher aus verschiedenen Editionen lese. In den älteren Editionen ist das halt ein aufstrebender Clan, von dem noch nicht so ganz klar ist, wie groß der eigentlich wird. Und in den späteren Editionen ist es dann halt tatsächlich ein etablierter großer Clan. So, dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass dieses ganze chaotische Ding zusammengehalten wird vom Rat der 13. Das sind so die Anführer aller Skaven, deren Ziel es eigentlich ist, alle Skaven unter sich zu vereinen. Der Rat der 13 besteht eben aus den 13 Herrschern des Verfalls. Das sind 11 Kriegsherren der mächtigsten Clans. Jeweils ein Anführer davon bekommt halt einen Sitz. Ein Anführer der Grauen Propheten, damit sind es 12. Und der 13. Platz ist immer leer, der ist symbolisch für die gehörnte Ratte reserviert. Der Gott der Skaven wird halt auch genannt der Herrscher der Unterwelt, der große Gehörnte, der Untervater, der Vorbote des Verfalls. Oft auch dargestellt als eben Ratte mit Hörnern, die die Welt in ihrer Hand hält und daran nagt. Die wird eben von jedem Skaven verehrt. Die hat aber auch Anhänger unter den Menschen, Paul. Da gab es nämlich zum Beispiel das Dorf Würmvater, durch das eine Gruppe von Inquisitoren durchgekommen ist auf der Suche nach einem Skaven-Kriegsherr, der etwas gestohlen hatte. Und sie haben halt in der Nähe dieses Dorfes vermutet, dass da ein Skavenbau war und haben den aber nicht direkt gefunden, bla bla bla. Im Endeffekt hat sie aber herausgestellt, dass das ganze Dorf aus Anhängern der gehörnten Ratte bestand und deswegen auch so nah an einem Skavenbau existieren konnte.
Mm.
Und es gibt bei den Chaosbarbaren Anhänger der gehörnten Ratte, die sich dann aus Pelzen und Leder und allem so Rattenkostüme basteln und in denen dann halt in die Schlacht ziehen. Die werden von anderen Chaosbarbaren aber komplett als Außenseiter angesehen. Und gerade Anhänger von Nörgel suchen die auch aktiv und vernichten die.
Und wenn Menschen die gehörnte Ratte anbeten, dann lassen Skaven die auch in Ruhe, oder was?
Also wahrscheinlich, wenn da so ein Dorf vor einem Skavenbau ist, kann ich mir vorstellen, dass die Skaven die eher in Ruhe lassen, weil es halt eine gute Tarnung ist, ein menschliches Dorf direkt in seiner Nachbarschaft zu haben. Also wenn jetzt eine imperiale Armee vorbeikommt, rechnen die nicht damit, dass ein Skavenbau direkt neben einem Dorf ist.
Ja. Und jetzt kam mir natürlich noch der Gedanke, aber gibt es irgendwelche Skaven, die andere Chaosgötter anbeten?
Eigentlich nicht. Skaven sind eigentlich tatsächlich zu 100% loyal der gehörnten Ratte, weil die halt auch wahnsinnige Angst vor der gehörnten Ratte haben. Die ganze Anbetung der gehörnten Ratte beruht eigentlich darauf, dass Skaven feige sind und wissen, die gehörnte Ratte verschont die halt auch nicht. Sondern die, da wäre ich jetzt eh drauf gekommen, die gehörnte Ratte ist halt einmal aufgetaucht bei den Skaven, da wurde die beschworen. Und das Erste, was die gehörnte Ratte gemacht hat, war mit ihrer Pranke irgendwie 200 Skaven zu packen und sich die ins Maul zu stopfen.
Lecker!
Und das möchten Skaven halt verhindern.
Ja, gut.
Und deswegen gibt es bei den Skaven zum Beispiel auch viele Blutopfer, in denen niederrangigere oder Kriegsgefangene anderer Völker geopfert werden. Und die Anzahl der Geopferten variiert halt auch komplett. Also es werden täglich welche geopfert. Irgendwo opfert immer irgendein Skaven irgendwen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine drohende Niederlage abzuwehren, dann werden auch mal gerne 1000 am Tag geopfert, statt 5.
Hm.
Vielleicht auch, damit sie ein Licht haben, was sie durch den Warp führt, wenn sie mit den Raumschiffen da durchfliegen. Ja, die gehörnte Ratte ist halt die komplette Verkörperung alles dessen, was die Skaven ausmacht oder was die Skaven werden wollen. Eben Verfall, Verderben, Pestilenz, Streit, auch untereinander, Hunger. Denn die meisten Skaven müssen nach einer Schlacht fressen, egal ob ihre eigenen oder die gefallenen anderer Völker. Sonst verhungern die ganz schnell, weil die so viel Energie verbrauchen, dass sie innerhalb eines Tages daran sterben können. Und das wäre es von mir erstmal von der Skaven-Gesellschaft. War ein bisschen viel, war ein bisschen schnell, wie immer. Aber
passt.
Gut. Ich habe ja schon von den großen 4 beziehungsweise 5 Clans erzählt. Und Steven hat auf jeden Fall was zu Clan Eshin zu erzählen.
Ja, also Clan Eshin. Also erstmal ist das einer mit der gefürchtetsten Clan, weil Clan Eshin ist halt spezialisiert, wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben, auf Gift und Attentäter, aber auch auf Stealth, also hier Spionage und Verstecken. Also das sind die Top-Sneaky-Beaky-Schleichratten.
Sind ja auch der ausführende Arm des Rats der 13.
Genau, wir sind quasi die gehörnte Ratte, falls du da nicht mehr dran glaubst, die dann auf einmal zuschlägt vielleicht. Oder wenn du irgendein Feldmarschall bist von den Menschen, der weg muss, dann kann das auch sein, dass du auf einmal eine Ratte mit Kapuze bei dir im Schlafzimmer stehen hast.
Oder du bist ein Konkurrent und ein anderer Skaven bezahlt einfach sehr viel Geld dafür, dass er dich tot sehen.
Genau, also die sind da moralisch super unabhängig, also die nehmen alles Geld, Hauptsache es ist viel. Und die machen eigentlich alles.
Ja, ist die Schweiz des Gelben.
Quasi. Nee, und durch ihre Spionagefähigkeiten sind sie halt auch vom Rat sehr beliebt, um halt die Clans untereinander abzuhören und zu belauschen und halt auch auszutricksen, ne? Und Gerüchte zu verbreiten und all so eine Intrigensachen.
Sind auch noch, habe ich auch vergessen, ich sag ja, ich werde heute viel zu viel dazwischen reden wahrscheinlich, sind auch meistens die Skaven, die die Sprachen anderer Völker noch sprechen. Gerade aus Spionagegründen.
Ja, genau, weil die haben halt ihren Heimat im Osten, also in Ind oder Katai. Daher, so munkelt man, haben sie halt auch in den asiatischen Kampfkünsten und so, haben die das halt abgekupfert. Und zum Beispiel Nippon gibt es ja auch, was ja quasi das Äquivalent zu Japan ist in Warhammer Fantasy. Und woher dann halt die ganze Nummer mit dem Schleichen kommt, also Ninjas. Die haben halt auch Warpstein, Wurfsterne und Rauchbomben, giftige Klingen, all die lustigen Sachen. Außerdem spielten sie aber auch eine große Rolle im Mordheim. Also da waren sie einer der mit hauptverdächtigsten Clans. Also die wurden da vom Rat hingeschickt und haben da viel mitbewirkt, um das Warpstein da zu sichern im Mordheim. Genau, um damit sie ihre Ruhe haben in Katai, haben sie Handelsbeziehungen auch da aufgebaut mit Menschen tatsächlich und auch dem Affenkönig. Also die galten auch ganz lange Zeit als verlorener Clan ursprünglich. Ich weiß gar nicht, wie lange. Waren auch ein paar hundert Jahre oder so, bis sie dann auf einmal wieder aufgetaucht sind, als die krassen Ober-Ninja-Ratten.
Sind ja, glaube ich, im zweiten oder ersten Bürgerkrieg des Skaven ausgewandert, als sie...
Ja, ich glaube sogar schon im ersten, deswegen waren sie so lange verschollen.
Als die Bürokratie da zusammengebrochen ist.
Ja. Ein Ding special bei denen ist, das sind die einzigen Skaven, die auch Selbstmord begehen. Also weil sonst laufen Skaven ja eher weg oder schubsen wen anders in den Tod oder schieben die Schuld auf wen anders. Und bei den Clan Ashin ist das so, wenn sie so eine Assassinenbande sind oder so und die halt verkacken, dann nehmen die sich die Leben, weil die das als Schande ansehen und halt auch, weil sie dann denken, wir haben das jetzt halt verkackt und so einen schlechten Assassinen will halt keiner mehr anheuern. Dann können wir es auch gleich sein lassen und dann nehmen sie sich halt ehrenvoll selbst das Leben.
Machen die ja, glaube ich, auch in Vermintide spielt er, glaube ich, darauf an. Wenn da der Assassine umgebracht wird, dann verpufft er ja auch so.
Mhm.
Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich meine, die haben auch irgendein Gift bei sich, was dann ihren Körper super schnell zersetzt. Das kam auch in irgendeinem Felix und Gotrek-Buch vor, dass die innerhalb von Minuten einfach ihren Körper komplett zersetzen, damit die nicht untersucht werden können.
Ja, also die sind halt echt auch einer der Clans, über die man am wenigsten weiß. Und wenn du was über Clan Ashin weißt, dann lebst du meistens nicht mehr lange, wenn du da außerhalb von Ashin mit rum erzählst. Da sind sie sehr penibel. Ja, und ansonsten stellen sie halt hauptsächlich für die anderen Clans so die Attentäter-Einheiten auch natürlich, ne? Also da gibt es noch Ränge untereinander, weil du bist nicht eine Clanratte und dann wirst du auf einmal ein Assassine, sondern du wirst halt so ein Nightrunner. Ich habe jetzt hier nur die englischen Begriffe dafür.
Gossenläufer.
Nee, Schattenläufer waren das, glaube ich.
Schattenläufer, genau.
Ja, dann kommen die Gossenläufer und dann kommen die Deathrunners. Das sind die krassesten von denen. Und die sind so beweglich und gelenkig, dass sie sogar komplett auf Rüstung verzichten. Weil sie einfach so krasse Reflexe haben, dass die sich sagen, das hindert uns eher, als dass sie uns hilft. Dann gibt es natürlich noch die Triaden. Das sind die Schwarzfellratten quasi. Also die Stormwürmer von den Ashen. Aber die sind halt auch dann eher mehr fürs Grobe dann schon. So mehr so Leibwachen oder...
Die leise Schlägertruppe.
Genau. Und dann gibt es da dann quasi die Helden und Generäle sozusagen. Die haben dann, das sind dann die Assassinen und Meisterassassinen. Und es gibt natürlich auch Hexer bei denen. Ich weiß gar nicht, was war dem deren Spezialität. Das waren noch so hauptsächlich Gift auch und so Dinge.
Ja, Ashin-Zauberer können halt viel Gift und eben auch viel verhüllen. Also so ganze Einheiten auf dem Schlachtfeld in Nebel verhüllen und so.
Ja, genau, so.
Gibt auch eine super Geschichte über einen Gossenläufer in einem Felix und Gotrek Buch, der eigentlich ein kleines Portal innerhalb einer imperialen Festung platzieren soll und das dann aber so ein bisschen verkackt und dieses Portal in der Kloake, glaube ich, versteckt und sich dann denkt, naja gut, ich habe meinen Job erfüllt, dann gucke ich jetzt mal, was die anderen machen. Und dann geht er in diese Festung, in der gleichzeitig ein Maskenball der Imperialen stattfindet und alle sind total begeistert von ihm, was er für ein gutes Rattenmenschenkostüm anhat und er denkt sich einfach, ja gut, roll with it. Und geht dann einfach über diese Party und fängt an, so kleine Küchlein zu essen und unterhält sich mit den Leuten und so. Und dann kommen irgendwann aus dem Portal in der Kloake, kommen irgendwie, weiß ich nicht, 50 Sturmratten und Tankhuhl raus. Und selbst er erkennt ihn nicht und denkt, er wäre ein verkleideter Mensch und brutzelt ihn einfach in einem Warblitz
wieder. Er war zu guter Assassine.
Ja.
Ja, und das war also eigentlich grob zusammengefasst Clan Ashin, ne?
Sind halt im Endeffekt die Ninja-Ratten, die eigentlich selten große Armeen stellen, aber die halt von jedem gefürchtet werden, weil sie halt auch von jedem bezahlt werden.
Ja, also es weiß kein anderer Clan, wie viele Ashen es überhaupt gibt.
Ja.
Deswegen denken die immer, in jedem Schatten lauert halt irgendwie ein Assassine. Also es ist halt auch wieder die Furcht, die da Ashen so stark macht.
Innerhalb der Skaven-Gesellschaft ist es eigentlich der beste Clan, so, weil er einfach genau darauf aufbaut, was die größte Schwäche der Skaven ist, dass es eben ihre Furcht ist. Du bist ein aufstrebender Kriegsherr oder was, du hast einen Konkurrenten, du bist durchgehend unter Stress, weil du nie weißt, okay, kann der einen Assassinen oder von mir aus auch nur einen Gossenläufer auf mich hetzen.
Ja, das war echt schön.
Juti.
Geil.
Dann haben wir schon mal einen der großen Clans abgehandelt. Als nächstes wäre ich, glaube ich, dran mit
Skyre.
Skyre oder, ich weiß nicht, ich habe den schon immer Skryre genannt. Weiß auch nicht warum, klingt irgendwie cooler.
Skyskyr.
Ja. Skyskyr. Und Clan Skryre ist ein Clan, das sind im Endeffekt technikaffine Skaven. Man stelle sich Doc von Zurück in die Zukunft vor, ein bisschen bösartiger und halt als Ratte. Und das ist der gesamte Clan. Es sind einfach verrückte Wissenschaftler, die verrückte Sachen bauen, die nicht so sicher sind, aber manchmal funktionieren sie doch. Der Clan ist eben berühmt für seine Erfindungen und für seine Warlock-Techniker. Und das sind Skaven, die versuchen, Magie und Technik mit Hilfe von Warpsteinen zu kombinieren. Die sind in der Gesellschaft super beliebt, eben wegen ihrer krassen Waffen, die die herstellen, aber gleichzeitig auch unbeliebt, weil die Waffen eben sehr oft Fehlfunktionen haben. Zum Beispiel, du kaufst dir eine Waffe von Clan Skryre und du probierst die aus und die explodiert und dann weiß er nicht.
Bist du tot?
Ja, wenn du es überlebst, hat die jetzt einfach nicht funktioniert. Oder hat jemand Clan Skryre bezahlt, damit die nicht funktioniert und mich umbringt? Oder hat jemand Clan Eshin bezahlt, damit er die Maschine von Clan Skryre so bearbeitet, dass sie explodiert und mich umbringt? Dadurch, dass in vielen Maschinen Warpstein verarbeitet wird, sind die halt wahnsinnig destruktiv, aber auch super instabil. Der Clan hat auch sehr, sehr viele Sklaven, weil sie immer sehr, sehr viele Leute brauchen, die ihre Waffen testen. Und das geht oft nicht gut. Deswegen haben sie viele Sklaven und verbrauchen in Anführungsstrichen viele Sklaven. Zu den Erfindungen, die der Clan so gemacht hat, die berühmtesten davon sind zum Beispiel der Warp-Flammenwerfer. Der wird von zwei Skaven bemannt. Einer hat einen großen Tank mit brennbarer, Warpstein durchsetzter Flüssigkeit auf dem Rücken und der andere hält im Endeffekt ein Rohr auf den Gegner im besten Fall. Und wenn alles funktioniert, kommt da ein riesiger Feuer-Warpsteinstoß raus, der Gegner entweder verbrennt oder bis zum Geht nicht mehr mutieren lässt, dass da nur noch Haufen von Fleischklumpen übrig bleiben. Im schlimmsten Fall explodiert er halt und alles drumherum fährt zur Hölle. Dann gibt es die Giftwindkrieger. Das sind Skaven mit im Endeffekt ABC-Schutzanzügen, schlechten ABC-Schutzanzügen, die so ein paar Löcher haben, und Gasmasken. Die haben mit Warpsteindampf gefüllte Glaskugeln und die werfen sie auf den Feind, was super effektiv ist, weil da auch nicht die schwerste Rüstung vorschützt. Das Problem ist, dreht sich der Wind einmal, liegt deine eigene halbe Armee flach. Dann gibt's die Dingschredder. Das sind im Endeffekt... Wie erklärt man die am besten? Kennt ihr noch aus den Anfang 2000ern diese komischen Kugeln, die man in die Hand genommen hat und da war so ein Faden dran und dann hat man in den Faden gezogen und dann musste man die so rotieren und das sollte angeblich gut für den für die Unterarmmuskulatur sein?
Ja.
Wenn man sich das vorstellt mit ganz vielen Klingen dran und einem Skaven, einem irren Warlock-Techniker obendrauf, der versucht, das Ding in die Reihen der Feinde zu fahren, dann hat man ungefähr einen Plan davon, was das ist. Dann gibt's noch die Rattling-Guns. Das sind Gatling-Guns mit Ratten.
Und Warpstein-Munition?
Mit Warpstein-Munition. Das Problem ist einfach, die haben einen dermaßen einen Rückstoß, dass man nicht immer sagen kann, wo sie genau hinschießen. Das heißt, man will geradeaus schießen, drückt den Knopf und plötzlich dreht sich das Ding um 90 Grad und zimmert einfach in die Skaven-Einheit neben einem. Im besten Fall sind es halt Sklaven, im schlechtesten Fall sind es irgendwie Sturmratten, die man da gerade niedermäht. Das Todesrad ist im Endeffekt... Also, das alte Todesrad war ein Hamsterrad, auf dem ein Warlock-Techniker saß und innerhalb waren Riesenratten, die dieses Rad eben angetrieben haben und damit fährt man einfach alles platt, was vor einem steht und zusätzlich hat es noch Warpstein-Kondensatoren an den Seiten, die zufällig Blitze verschießen, auch in zufällige Richtungen natürlich, weil bei Skaven nichts geplant sein kann, das heißt man kann nicht auf jemanden zielen und sagen, schieß dahin, sondern es schießt entweder auf den Feind oder in deiner eigenen Reihen oder alles blockiert und es bleibt einfach auf der Stelle stehen.
Ist sehr zuverlässig.
Ja, alles von Skaven ist wahnsinnig zuverlässig. Dann gibt's noch die Warblitz-Kanone, die verschießt konzentrierte Warblitze, weil ein riesiger Warpsteinsplitter in ihre Mitte reingehämmert wurde. Explodiert auch gerne und die wird auch bedient von einem Warlock-Techniker, der zielt und mehreren Sklaven, die das Ding durch die Gegend schieben. Und diese Sklaven müssen in der Regel auch alle ein, zwei Tage ausgewechselt werden, weil die Strahlung des Warpsteins so stark ist, dass sie meistens dann mutieren oder sterben oder beides. Und dann gibt es noch Jezails. Das sind im Endeffekt viel zu lange Flinten, die von einer Ratte bedient werden, die damit auch zielt. Und die sind aber so lang, dass eine andere Ratte mit einem Schild davor knien muss, damit man das Gewehr da drauflegen kann. Das ist im Endeffekt Clan Scryer. Verrückte Wissenschaftler, die sehr instabile Sachen erfinden, die sehr, sehr tödlich sind für den Feind oder für die eigenen Reihen.
Warpstone-Köche, die es vielseitig ausnutzen. Finde ich immer faszinierend bei den Skaven, wie vielseitig Warpstone ist, was, welche Form das auch alles haben kann.
Ja, ja, auch dass das halt, es wird als Geld benutzt, es wird als Droge benutzt, ja, und es wird einfach als Waffe benutzt, die ja in späteren Lore das Äquivalent von Atombomben herstellt.
Doom Rockets.
Genau. Dann wären wir jetzt beim dritten Clan, dessen Fan ich nicht so bin. Deswegen hat Paul den gemacht.
Was? Ich bin ein großer Fan davon, muss ich sagen. Der Seuchenclan. Ich mag einfach Nörgel und so ein Shit. Und dann geht auch der Seuchenclan steil, natürlich. Ja, Jeremy, Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Da muss man einfach ein bisschen tolerant sein. Aber ich weiß, das fällt dir leider sehr schwer.
Ich bin Skaven-Spieler. Das ist, Toleranz ist nicht meine Stärke.
Nee, eher Furcht, ne?
Furcht, ja. Ich bin sehr feige, aber nicht sehr tolerant.
Ja, also, der Seuchenclan ist ein Clan, der sich spezialisiert hat auf Krankheiten, Seuchen und biologische Kriegsführung. Der entwickelt und verbreitet absichtlich tödliche Krankheiten und Plagen, die sowohl gegen ihre Feinde als auch natürlich rivalisierende Skaven eingesetzt werden. Die Seuchen sind dabei so oft so gefährlich, dass der Clan die Kontrolle über sie verliert oder verlieren könnte ab und zu mal. Wie alle anderen sind sie auch Anhänger der gehörnten Ratte, obwohl man da vielleicht offiziell manchmal munkeln, genau, ob man da munkeln könnte, ob es nicht vielleicht doch Väterchen Nörgel ist. I don't know. Die Anführer des solchen Clans sind sogenannte Pestilenzpriester, die die Macht der Krankheit verehren und als heilige Gaben betrachten. Kennt man ja auch noch irgendwoher. Und die Priester haben oft magische Fähigkeiten, können Seuchen beschwören oder kontrollieren. Gleichzeitig setzt der Clan aber auch auf, ja, so Alchemie, um die Seuchen oder Krankheiten effizienter zu machen. Vor allem der Seuchenkessel, der ist eine, ja, mobile Seuchenbrauerei. Und der Clan will vor allem mit seinen Seuchen die Welt dominieren und verderben und die Herrschaft über die anderen Clans erlangen.
Ist ja auch ein Clan, der das Skaven-Reich so mehr oder weniger fast an den Abgrund gestellt hat, weil die sich ja irgendwann abgespalten haben von der Skaven-Gesellschaft, nach Lustria ausgewandert sind und da eben wahnsinnige Zerstörungen unter den Echsenmenschen hervorgerufen haben, indem sie da die Brutpoole der Echsenmenschen verseucht haben.
Mhm.
Und die dann ja auch irgendwann zurückgekehrt sind ins Skaven-Reich und dann einen eben riesigen Bürgerkrieg ausgelöst haben, weil sie Plätze im Rat der 13 verlangt haben, die ihnen verwehrt wurden.
Ja, und der Seuchenclan ist sozusagen nicht nur schrecklich für andere Völker, sondern wird auch innerhalb der Skaven-Gesellschaft gefürchtet und gehasst.
Ja, auch gemieden tatsächlich. Also der normale Skaven findet Seuchenmönche eklig.
Okay. Absurd, ne?
Dann steht da der verlauste, unterernährte Typ und sagt, bäh, Alter, wasch dich mal.
Ja, das ist der Clan.
Ja, man kann dazu noch sagen, der Clan zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass die auch, ich sag jetzt mal nicht mutiger sind als normale Skaven, aber die sind fanatischer. Die sind fast vollkommen schmerzlos, dadurch, dass sie halt komplett durch Krankheit gezeichnet sind. Die stecken halt Pestbeulen weg, wie, also, beziehungsweise, die interessiert es überhaupt nicht, ob sie Pestbeulen haben. Die sehen das halt maximal als Geschenk an. Und die steigern sich halt auch in so fanatische Raserei. Die haben ja zum Beispiel also die Grundtruppe, die Seuchenmönche, das sind auch vollkommen ungepanzerte Irre, die einfach in so komplett verlotterten Klamotten auf den Gegner zustürmen. Und im Endeffekt müssen sie den Gegner nur umarmen, um schon so die schlimmsten Krankheiten hervorzurufen.
Mhm.
Und dann gibt's ja noch die Seuchenschleuderer, das sind ja auch dann noch fanatischere Seuchenmönche, die so einen riesigen Streitkolben über sich rotieren lassen, in denen eine Warpsteinkugel ist und da werden die ganze Zeit Dämpfe ausgestoßen und sie wissen genau, sie verrecken da irgendwann dran, aber das ist scheißegal, weil sie können das zum Gegner tragen. Oder sowas wie das Seuchenkatapult, wo einfach aus dem, wie hieß er denn, der Seuchenkübel da, wo die Krankheiten drin gebraut werden. Hast du da eben
gesagt? Ach so, der Seuchenkessel.
Genau, der Seuchenkessel. Da werden dann einfach Steinkugeln reingetaucht, werden dann auf dieses Katapult gepackt und dann wird es in die Reihen der Gegner geworfen und dann muss man eigentlich nur einen treffen und dabei zugucken, wie die anderen vor Krankheit dahin siechen.
Lega.
Aber die haben halt auch welche der größten Erfolge für dieses Game gefeiert. Das ist, weiß nicht mehr, ob es im Imperium war oder in Bretonia, da haben sie die Rotpocken losgelassen und die haben weite Teile der Bevölkerung ausgerottet. Das Problem war aber dann, als sie dann einmarschieren wollten, ist die Krankheit auf die Skaven übergesprungen und hat weite Teile der Skaven ausgerottet, die da einmarschieren wollten.
Hm. Upsi.
Hoppala.
Genau, und ich weiß nicht, ob es dann die Rotpocken waren oder das andere, wo sie dann einfach infizierte Ratten losgelassen haben auf imperiale Städte. Ist schon ein erfolgreicher Clan, finde ich aber trotzdem, ist nicht mein Lieblingsclan, würde ich mal sagen. Weil nicht so hundertprozentig sicher ist, ob die wirklich sagen, ja, das sind Geschenke der gehörenden Ratte oder... Ja, vielleicht gibt es da auch noch einen anderen Gott, der ganz okay ist.
Ja, aber was wäre denn daran so problematisch? Sei dem doch mal offen gegenüber.
Ich habe ein Tattoo der gehörnten Ratte, weil ich die gehörnte Ratte mag, nicht weil ich Nörgel mache.
Ja. That sounds like a you problem.
Gut.
Gut.
Ja, was soll man zum solchen Clan noch sagen? Sind schmierige Lappen, haben ganz gute Erfolge gefeiert. Ja. Ob man die jetzt so cool findet, weiß ich nicht. Ob man Paul sein möchte, weiß ich nicht. Vielleicht will man noch lieber Jeremy sein.
Jeremy sucht immer nur Streit.
Das stimmt überhaupt nicht. Du hast Streit gesucht auf dem BMK-Event. Ich sage nur, Sergeant in Terminatoris. Aber Stevo.
Ja, ja. Verraten wir dabei kurz, dass Jeremy einfach seine Niederlage beim BMK unter anderem gegen mich einfach nicht verkraften konnte.
Das stimmt doch überhaupt. Ich habe das sehr gut verkraftet. Ich habe nur am Ende beim 8 gegen 8 Spiel vielleicht kurz erwähnt, dass der Schuss, den du eben gemacht hast, dass ich da eigentlich einen Retter gegen hätte. Und dann hast du gesagt, dann mach ihn. Und dann habe ich gesagt, nein, Paul, ich gönne dir das. Ich gönne dir das wirklich. Und dann war gut.
Ja, manche sagen so, manche sagen so.
Ja. Und dann haben wir uns geküsst und ein Glas Wein getrunken. Und
genau.
Gut.
Steven, ja, kommen wir zum letzten.
Der letzte Clan.
Das ist der Züchterclan oder auf Englisch Clan Mulder. Vielleicht kennen den einige so. Das sind halt Zubringer für Rattenbestien an die Clans. Also die züchten halt, wie es der Name schon sagt, Züchterclan, diverse liebreizende Haustiere für die Clans. Unter anderem Rattenoger, Riesenratten, aber auch die Meutenbändiger, die man vielleicht von Wormintide kennt, die gehören auch zum Züchterclan.
Ja, die mit den Peitschen.
Genau, und verkaufen die halt für teuer Geld, also handeln halt mit exotischen, selbstgebauten Tieren, Menschen, Ratten, Mischlingen, Viechern. Sind angesiedelt im Norden von der alten Welt, zwischen Kislev und den Chaosbarbaren quasi.
Ja, in der Höllengrube.
Genau, in der sogenannten Höllengrube. Ja, Name ist Programm, da möchte man kein Sklave sein, sage ich mal so. Meistens, wenn man da dann als Gefangener endet oder so von den Skaven, oder halt auch als Skaven-Sklave selber, dient man dann, wie bei Skyra auch, als Testsubjekt hauptsächlich oder als Zuchtmaterial. Also eigentlich sind das mehr die Köche mit dem Warpstone. Also die machen halt auch Futterzusatz aus Warpstone. Sie machen da Salben draus, Infusionen, aber auch chirurgisch wird man da dann vom Züchterclan behandelt. Kriegt dann noch einen zweiten oder einen dritten Kopf, noch einen Arm dazu, Warpstone im Rücken und dann wird man zum Rattenoger umgebaut oder was auch immer denen gerade so einfällt, was sie ausprobieren wollen.
So ein bisschen wie das, was ich immer auf der Arbeit höre. Also so ein bisschen wie Tierärzte. Die machen so Mischmasch, was keiner versteht, aber es kostet richtig viel Geld.
Ja. Ja, die chirurgischen Eingriffe finden natürlich alle ohne Betäubung statt. Weil sonst machst du nur halb so viel Spaß. Und die tragen halt alle hellrote Farben. Das fand ich ganz lustig, weil sie die Bestien auf diese hellrote Farbe abrichten, damit sie von ihren eigenen Bestien nicht angegriffen werden und attackiert werden. Was, weil Skaven ja so zuverlässig arbeiten, auch nicht immer unbedingt klappt.
Aber denken die, keine Armee auf der Welt würde hellrote Uniformen tragen?
Ja. Das ist halt Skaven.
Drängt denn sowas Peinliches?
Das ist clever. Halt die Logik des Skaven. Die haben unter anderem auch die Rattenwölfe erschaffen. Diese konnten sie aber nicht bändigen. Also die haben sie versucht, hat nicht geklappt. Die sind dann alle ausgebüxt und seitdem laufen die halt in die Tiefen der alten Welt rum. Also da haben sie halt versucht, Skaven mit Ratten zu kreuzen. Hat irgendwie nicht so geklappt.
Mit Wölfen.
Ja. Irgendwie hat sich das nicht vertragen. Dadurch, dass sie aber so nah am Chaos sind, versuchen die dunklen Götter und Mächte natürlich öfter auch mal an die Höllengrube ranzukommen, weil die da irgendwie auch ihren Nutzen draus ziehen wollen oder sehen. Das ist aber irgendwie noch keinem Chaos-Barbarenstamm oder Armee irgendwie wirklich gelungen. Also die konnten immer zurückgeschlagen werden. Selbst hier der Everchosen himself, Archaon, hat's nicht geschafft, so dass er dann einen Pakt mit dem Clan eingegangen ist, so dass das Chaos lässt die Höllengrube in Ruhe. Dafür sollten sie aber dem Chaos halt auch Bestien machen. Das sind diese sogenannten Schinder. Das sind quasi versklavte Chaosbarbaren, die sie halt von den Schlachten vorher alle irgendwie eingesackt haben und haben denen halt so Klauenarme und hauptsächlich werden sie als lebende Sturmleitern vom Chaos benutzt. Das war die erfolgreichste Einheit von dem Chaos, um die menschlichen Festungen oder imperialen Festungen zu stürmen. Du hast jetzt keine Beschränkung auf die Leiter, kann halt nur so und so lang sein, sonst bricht die ein oder du kannst nicht so hohe Türme bauen. Und dann haben sie die halt losgeschickt, klettert mal vor und schmeißt ein Seil runter quasi.
Die Karriereleiter.
Das war so das Ding mit dem Chaos. Der Chef bei denen heißt Vermin King, also der Rang. Und dann gibt es aber auch wie so ein Rat, die neuen Meister der Höllengrube. Was quasi ja halt auch Anführer und verschiedene Feldherren und so sind und die dann sich zusammensetzen, so wie der Rat auch. Ja, und ihr Hauptgeschäft sind halt der Verkauf und sind dadurch die zweitmächtigste Clan geworden nach Skyre oder Skyre.
Ist, glaube ich, sogar der, ich weiß gar nicht, ob Skyre noch reicher ist, aber ich glaube fast der Züchterclan ist der reichste Clan. Du hast natürlich auch die beste Einheit des Züchterclans vergessen, die Höllengrubenbrut.
Stimmt, die Grube, die stimmt, die Brut, die Höllengrut.
Also ich stelle mir das immer so vor, da ist eine Grube mit Warpsteinen und die schmeißen da 50 Skaven, eine Eisenbahn und eine Kuh rein und das, was rausgekrochen kommt, ist eine Höllengrubenbrut.
Ja.
Weil das ja ein Ding ist, was nur aus Wut besteht und irgendwie Räder am Schwanz hat, weil es zu schwer ist, um sich selbst voranzuziehen. Ja. Und großartig.
Einfach nur, keine Ahnung, abstrakte Kunst als Lebewesen oder so.
Ja. Ist halt auch wieder so ein Aspekt bei Skaven, wo ich finde, da kann man richtig gute Horrorgeschichten draus machen.
Ja.
Weil das ist schon so der Aspekt, wo man sich denkt, okay, das ist nicht mehr witzig, wenn die da die ganzen Viecher reinschmeißen und dann so lange pieksen, bis sie richtig wütend werden.
Ja.
Also die sind halt echt derbe, was das ist. Also die nähen echt alles zusammen, die probieren alles aus mit Lebewesen. Die sind da rigoros, kreuzen da alles quer durch, nähen alles dann danach.
Ja, zusammen. Alles mal ausprobieren. Ja.
Ne? Na klar.
Die sind sehr offen.
Wenn es nicht passt, dann schmiert man ein bisschen Warpstein drauf und dann wird das schon zusammen mutieren.
Nee, und das war eigentlich so der Züchterclan.
Ja.
Habe ich was vergessen? Nö.
Ach, wir haben, glaube ich, alle viel vergessen, aber das ist ja auch nicht der Anspruch von uns, alles zu wissen.
Die einen mehr, die anderen weniger, ne, Jeremy?
Ach, ich hätte noch ein bisschen reden können. Aber ich will euch ja auch nicht die ganze Zeit dazwischen reden.
Das können sich ja unsere geneigten Zuhörer gerne in Gespräche mit Jeremy auf Instagram begeben. Mir ist auch nämlich aufgefallen, wir machen hier viel zu wenig Werbung für unseren Instagram-Account. Folgt uns auf Instagram unter Eidorfer Herold.
Auch immer gerne schreiben. Ja,
immer gerne schreiben. Antworten, glaube
ich, nicht immer sofort, aber eigentlich versuche ich immer alles zu lesen.
Ja.
Es kommen ja auch immer nette Gespräche zustande. Und die Leute schicken teilweise auch richtig geile Bilder von ihren Miniaturen.
Vielleicht zeigen wir auch mal ein paar Bilder. Aber da will ich jetzt noch nichts versprechen. Vielleicht machen wir das mal. Ja, führt da doch gerne weitere Diskussionen mit Jeremy, warum Chaoszwerge cool sind, der Seuchenclan cool ist.
Warum Paul sofort austreten sollte.
Warum Jeremy ein Rattenjunge ist. Nee, alles Spaß. Ne? Wir haben natürlich uns ja alle lieb. Und damit würde ich hier mal zum Ende kommen. Habt ihr noch was zu den Skaven zu sagen?
Du kannst auch gerne Skaven sagen. Ich bin ja da zwiegespalten.
Ich habe so am Anfang gehatet, da kann ich ja jetzt nicht das selber sagen.
Nee, okay, man things.
Okay, dann bedanke ich mich hier nochmal ganz herzlich an dieser Stelle bei Steven.
Ich habe noch gar nichts gesagt.
Du hast schon genug gesagt.
Skaven Beste, sage ich noch. Skaven Beste.
Okay. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Steven, dass du wieder dabei warst.
Ja, gerne, gerne.
Ja, vielen Dank fürs Aushelfen immer.
Klar.
Und nächstes Mal sprechen wir mal endlich über Menschen. Ne? Das eigentlich wollen doch alle sich bei Warhammer, genau wie bei 40k, eigentlich nur mit Menschen auseinandersetzen.
Ja, und warum Ex-Menschen die bessere Menschen sind.
Nächstes Mal geht's ums Imperium. Aber nicht das von Star Wars und auch nicht das von 40k, sondern das Fantasy-Imperium.
Man kriegt hier wirklich keinen Satz gesagt, ohne dass irgendwer ins Wort fällt und irgendwas Dummes dazu sagen.
Ja, fass dir da mal an deine eigene Nase, mein Freund. Ich bin ja nicht derjenige, der das nachher alles schneiden muss.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja. So, und dann zu guter Letzt Playlist. Steven, fang doch mal an als Gast.
Ja, ich habe hier eine lustige Band gefunden, weil ich habe tatsächlich einfach nur einfallslos Reds eingegeben bei Spotify. Und dann bin ich auf Night of Terror gestoßen von den Ghetto Ghouls. Das fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, das klingt witzig.
Ja, das war eigentlich das.
Jeremy?
Ich habe mir überhaupt nicht schon seit Wochen Gedanken darüber gemacht, was ich für einen Song nehmen würde. Und es ist auch super subtil. Deswegen nehme ich von der Band Skaven, die überhaupt nicht ihr Logo an die Skaven angelehnt haben und allgemein auch gar nichts mit Skaven zu tun haben, glaube ich, nehme ich von der Band Skaven The Swarm.
Cool.
Ich kennst du doch gar nicht, weißt du doch gar nicht.
Das weißt du doch überhaupt nicht. Was weißt du denn?
Was möchtest du denn für ein Lied nehmen, Paul?
Ich möchte von der wunderbaren Band Summoning das Lied Land of the Dead wegen den Zombielanden. Irgendwie habe ich im Kopf, dass ich das schon mal gewählt habe. Naja, dann wird es halt was anderes, aber das dachte ich mir, passt super gut. Tolle Band.
Ich glaube, das ist nicht auf der Liste.
Na dann wird's ja Zeit. Gut. Damit entlasse ich euch in die Nacht, in den Tag. Viel Spaß, wenn ihr uns hört. Oder ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit, uns zu hören. Zum Autofahren, Einschlafen, den Weg zur Arbeit oder bei Arbeitszeitbetrug, was auch immer eine super Sache ist. Kuss auf die Nuss
auch
und
viel,
bis bald.
Viel auf Klo.
Ich hoffe, ihr bis dann, Franziska.
Viel auf Klo.
Tschüss.